Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Die Wissenschaft weiß nicht, ob Magma aufsteigt und wie schnell. Sie können nicht vorhersagen, wann oder wie der Vulkan ausbricht. Und der Zivilschutz, der geht die ganze Zeit davon aus, dass sie 72 Stunden Zeit haben, bevor der Vulkan ausbricht, um alle Leute rauszubringen. Und jetzt kommt raus, nicht mal das ist sicher.
Hallo zusammen, hier ist Resonanz und Replik, eure wöchentliche Audiokolumne zu großen und kleinen Podcast-Perlen. Und mir gegenüber sitzt die bezaubernde
Steffi. Hallo auch von mir.
Ja, Steffi, heute geht's ja mal um einen Podcast, der nicht aus einem großen Medienhaus kommt oder von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Was hast du denn heute mitgebracht?
Das ist richtig. Es ist ein Podcast des Wissenschaftsmagazins Science Notes. Und die publizieren zweimal im Jahr. Die sind so angesiedelt an der Universität Tübingen. Das aktuelle Magazin spielt in Italien. Und dort geht das auch hin mit unserem heutigen Podcast. Denn sie haben begleitend dazu die vierteilige Reihe Lavaland rausgebracht.
Ja. Lavaland, schöner Titel. Ich habe ja erstmal festgestellt, dass ich überhaupt nicht weiß, wo dieses Gebiet überhaupt liegt, von dem die da sprechen. Und ich kann auch diese Felder gar nicht richtig aussprechen, um die es da insbesondere geht.
Die heißen phlegräische Felder. Und sie sind ein populistisch ausgedrückter Supervulkan. Die Wissenschaftler möchten es nicht so nennen und halten es für einen Begriff der oder bezeichnen das als Begriff von Journalisten, aber es geht um ein riesiges Vulkangebiet und praktisch dieser eine Vulkan nennt sich Phlegräische Felder. Und wenn ihr euch eine Luftaufnahme mal davon anschaut, sieht man auch die einzelnen Krater sehr gut. In der Nähe von Neapel, etwa 25 Kilometer entfernt, auch unweit des Vesuvs. Das Besondere an den Phlegräischen Feldern ist, dass die auch immer aktiver werden.
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Phlegräisch heißt brennend. So grob übersetzt. Das klingt ja schon sehr spektakulär.
Die phlegräischen Felder setzen sich aus 40 einzelnen Vulkanen zusammen. Zwei Drittel ihrer Fläche liegen unter Wasser, im Golf von Pozzuoli. Federica spricht mit uns recht entspannt. Aber es wird deutlich, sie hat Angst. Sie sagt, jedes Mal, wenn die Erde wackelt, dann schreckt sie auf. Zum Beispiel bei einem Erdbeben 3 Monate, bevor wir sie besucht haben, an das sie sich noch gut erinnert.
Gut, da dampft es ja auch, da brodelt es, da riecht es extrem nach Schwefel. Ist schon eine wörtlich gesprochen heiße Ecke da.
Ja, und das kommt in dem Podcast auch gut rüber, weil die ja mehr so eine Audioreportage eigentlich machen. Mit viel Lokalkolorit, mit Tonaufnahmen von Geräuschen aus der Umgebung und viele Einheimische kommen auch zu Wort, neben den von dir schon erwähnten Wissenschaftlerinnen.
Also sie sprechen ja echt mit Leuten, die dort leben, wie sie damit leben. Also es ist eine vierteilige Serie. Die Folgen gehen immer etwa 25 bis 30 Minuten. Also hat man relativ schnell auch gehört. Host ist Charlene Schreiber. Interessant finde ich auch, dass das Skript, also ich weiß nicht, ob du die Credits gehört hast, unter anderem von einer Klasse der Deutschen Journalistenschule in München verfasst wurde. Also da hat eine ganze Klasse dran mitgearbeitet. Und ich finde es hervorragend umgesetzt. Und wie du gesagt hast, es gibt viele O-Töne. Und in Folge 1 beschreiben sie erstmal die ganze Landschaft, die Menschen, die da leben. Und es gibt eine sogenannte rote Zone, weil es gibt je nach seismischer Aktivität gibt es halt Gefahrenzonen. Und in der roten Zone, also die Leute, die am akutesten davon betroffen wären, dort besuchen sie Leute. Und insgesamt ist es auch die am dichtesten besiedelte Vulkanregion der Welt, muss man sagen. Nirgendwo leben so viele Menschen auf einem Vulkan. In dem Fall geht es um 500.000 Menschen.
Ja, und die, die in der roten Zone leben, leben ja in so einem ständigen Alarmzustand. Irgendwie mit Notfalltasche gepackt und immer wieder auch so leichte Beben, manchmal auch deutlich stärker, dass dann wirklich quasi die Umgebung sozusagen tanzt. Also stelle ich mir wahnsinnig belastend vor, wenn man ja nie weiß, was passiert. Und was ja dann auch im weiteren Verlauf des Podcasts aufgeblättert wird, ist ja, wie auch die Wissenschaftler ganz unterschiedlich die Situation einschätzen.
Ja, das finde ich sehr krass. Das ist tatsächlich Folge 2. Nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast mit dem Alarmzustand. Tatsächlich spaltet sich ja auch das. Also einerseits beschreiben Sie das Phänomen, dass in den letzten 20 Jahren immer mehr Leute da hingezogen sind und noch nie so viele Leute da auf den phlegräischen Feldern gelebt haben. Also es hat eine gewisse Anziehungskraft. Sie haben wohl auch ganz viel Geld reingesteckt, um auch ein touristisches Ziel rein zu sein. Es ist viel saniert worden, viel modernisiert worden. Also es ist auch, ich habe mir ein paar Bilder auch im Internet angeschaut, es sieht wirklich sehr hübsch aus und man hat auch Lust, dorthin zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Und was du dann beschreibst, in der zweiten Episode sprechen sie dann mit Wissenschaftlern. Das leitende vulkanologische Institut des Landes, dort haben sie einmal den Chef im Gespräch, der sehr moderat mit dem Thema umgeht, der sagt, wir haben die modernsten Instrumente der Welt, wir können sehr rechtzeitig den Leuten Bescheid sagen, wenn das ist. Er räumt schon ein, dass die Aktivität gestiegen ist. Es gibt ja auch Orte, da bewegt sich ja die Erde, also der Boden kommt hoch. Das fand ich auch krass. Also ich habe mir versucht, das irgendwie haptisch vorzustellen, wie das ist, wenn sich der Boden unter mir bewegt. Also nicht nur links und rechts, weil es Erdbeben gibt, sondern halt auch hoch und runter kommt. Und dann ein Kollege von ihm vom selben Institut, der hat eine ganz andere Meinung. Und ist wahnsinnig aufgebracht, warnt die Leute, meint auch, dass die Leute nicht ausreichend informiert sind, dass Notfallpläne nicht funktionieren würden, dass die Wissenschaft nicht sagen kann, fliegt uns das Ding hier in 10 Tagen oder in 10 Jahren um die Ohren. Sie können nicht abschätzen, wie hoch das Magma ist. Da gibt es auch unterschiedliche Mutmaßungen. Ist das Magma 5 Kilometer tief oder schon 3 Kilometer tief oder 7 Kilometer tief? Wenn es wohl die 3 Kilometer, die es auch in Fachkreisen geschätzt wird, sein würden, wäre es umso naheliegender, dass der Vulkan vorm Ausbruch steht.
Und wenn der Vulkan tatsächlich ausbricht, in welchem Zeitraum evakuiert man dann 500.000 Menschen?
Ja, das ist krass, weil das ist dann auch schon wieder Thema in der dritten Episode. Sie besuchen Leute, ich sag mal analog zum Technischen Hilfswerk, Freiwillige, die Notfallpläne umsetzen sollen. Es ist ein Notfallplan aufgesetzt worden für 72 Stunden. 72 Stunden, um 500.000 Menschen zu evakuieren. Es gibt Leute, die sagen, wir wissen nicht, ob wir 72 Stunden vorher Bescheid geben können. Weil man hat schon mal in den 80er Jahren, stand man schon vor der Entscheidung, quasi Alarm zu geben und zu sagen, wir müssen jetzt hier evakuieren. Und dann sind ganz viele Leute weg. Ich weiß nicht, wie viele das waren, das habe ich jetzt vergessen. Und dann kam der Ausbruch nicht. Und das ist halt auch ein großer wirtschaftlicher Schaden und das ist halt das nächste Thema. So, wer hat welches Interesse, was zu kommunizieren, um welches Ziel zu verfolgen?
Da habe ich direkt so Corona-Vibes, wer damals im Skiurlaub war, als die Pandemie losging und sich in Österreich Kinder schon mal gar nicht und Einheimische eigentlich auch nicht angesteckt haben, haben ja führende Ärzte dort gesagt. Also ja, kann man sich vorstellen, wie da politischer Druck und Interessen dafür sorgen, dass man jede Meinung wahrscheinlich hören kann, ne, und jede Meinung aufgetischt bekommt.
Ja, interessant ist, es kommt nämlich dort auch eine Lokalpolitikerin zu Wort und sie sagen schon, uns ist bewusst, dass auch sie politische Interessen verfolgt, aber das war die erste, die gesagt hat, das wird hier alles nicht funktionieren. Die ist auch Architektin vom Beruf. Sie sagt, wenn das wirklich akut losgeht, wie soll das funktionieren? Guckt euch doch mal die Straßen an. Wir haben viele kleine, verwinkelte, enge Gassen. Wenn da so eine Massenpanik ausbricht, die Leute wollen schnell weg aus der Region. Wie soll das funktionieren? Das wird im Chaos enden, weil wir gar nicht die Infrastruktur dafür haben. Leute, so viele Menschen in so einem kurzen Zeitraum und vielleicht haben wir auch nicht diese 72 Stunden, da wirklich wegzukriegen. Also sie sind oft in dem Ort Pozzuoli unterwegs. Dort sprechen sie viel mit Leuten und das ist einer der am stärksten betroffenen Orte dort in der Gegend. Das ist so eine Art von Bucht, also auch auf dem Cover von Lavaland sieht man quasi eine Luftaufnahme von den phlegräischen Feldern. Und die Architektin sagt, das wird nicht funktionieren und es ist nicht jeder richtig vorbereitet.
Valeria Spinelli findet, die größte Gefahr besteht darin, dass niemand so wirklich auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet ist. Und wenn keiner weiß, was im Falle einer Evakuierung eigentlich zu tun ist, wohin man zum Beispiel fliehen soll, dann wird das Ganze in Chaos und Panik enden. Das ist zumindest ihre Sorge.
Dann waren sie ja nochmal, wie gesagt, bei diesen THW-artigen Helfern, die sich regelmäßig treffen, um diese Notfallpläne zu üben, zu studieren. Und sie sagen auch so richtig oft, hat es da jetzt noch keine Übungen gegeben.
Thank you.
glaube einfach, dass das Risiko gerne unterschätzt wird, weil es ist ja so lange nichts passiert. Das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig aufwendig in der Planung. Und der berühmte Satz von Drosten kenne ich ihn aus der Pandemie, "There is no glory in prevention", der gilt ja sicherlich auch hier. Weil jedes Mal, wenn aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht der Vulkan ausbrechen sollte, dann wird ja gesagt werden, warum sind wir jetzt hier überhaupt los? Die Kosten und Aufwände sind ja enorm und die Implikationen. Und das ist ja dann kein Hollywood-Film irgendwie, Volcano. Was das bedeutet, weiß man ja gar nicht wirklich. Ne? Das hat ja sicherlich auch Auswirkungen unter Umständen auf den Flugverkehr, je nachdem, wenn da viel Asche rauskommt. Ist ja Wahnsinn, was das für eine Implikation haben kann.
Ja, das ist sehr spannend, weil Sie haben quasi eben diese beiden Vulkanologen, beide sehr renommiert, beide sehr anerkannt in ihrer Forschung und gelten auch beide als sehr seriös. Aber diese beiden Italiener haben, wie gesagt, konträre Meinungen. Und dann haben sie gesagt, gut, dann müssen wir jetzt nochmal einen dritten fragen, um das einzuordnen, und haben einen Vulkanologen im Interview von der Universität oder von einem Forschungszentrum in Potsdam. Mhm. Der spricht nämlich genau diese Themen an, die du jetzt gerade ansprichst. Also, dass es nicht nur ein lokales Problem wäre, sondern es könnte bis hin zu Ernteausfällen, also wenn der richtig in die Luft fliegt, ne, wie hoch das in die Atmosphäre, dann geht die Asche und also so ähnlich. Ne, ich musste dann an diesen... Richtig.
Du kannst doch sowas. Wie spricht man
jetzt? Nein, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, also... Ella Fjeklil oder sowas, ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Aber die Amerikaner haben den ja bei CNN und sowas, die haben den ja alle E15 genannt. Das war das E plus 15 weitere Buchstaben. So kann man das natürlich auch lösen.
Ich finde, da sind sie pragmatisch elegant, ne? Muss man ihnen lassen, den Amerikanern.
Genau, und das ist halt das Thema auch. Also, ne, und er meinte, wenn das Ding hochgehen würde, die Phlegräischen Felder, dass das eine massive Auswirkung hätte, dass Sonne ganz lange kaum durchkommen würde in die ganze Region. Natürlich durch die Winde und so verteilt sich das ja auch. Also es wäre ganz Europa im Prinzip betroffen davon. Bis hin zu, dass es dann halt nicht warm genug wird. Es gäbe massive Ernteausfälle. Also die Auswirkungen, wenn der hochgeht, wären fast globaler Natur.
Wie damals der Flugverkehr eingestellt worden ist, als E15 ausgebrochen ist. Also von daher, das wundert mich dann nicht.
Na, und da ging es nur um ein paar Wochen, ne? Also er spricht dann von mindestens Monaten, die es Auswirkungen hätte, wenn das hochgeht.
Was ich ganz interessant finde, dieser Podcast erscheint ja relativ unregelmäßig. Also die hatten schon mal 2022 angefangen. Die haben so coole Themen. Also es ist jetzt nicht nur hier dieses Lavaland, dieser Vierteiler, das ist jetzt die erste größere Erzählung, wenn ich das richtig verstehe. Aber die hatten schon in der Vergangenheit auch so ein Thema wie, was erzählen uns Gletscher? Und dann erfährt man, dass man Telefonnummer anrufen kann und da verbunden wird quasi mit einem Mikro an einem Gletscher, ich glaube in Österreich, und da hört, wie der sich bewegt durch den Klimawandel, im Sommer viel massiver als im Winter. Ja, oder auch so Dinge wie, sprechen Tiere Dialekt oder wie klingt das Mittelalter? Also einfach Fragen, denen man sich so normal nicht stellen würde und die nicht tagesaktuell sind, aber einen schön irgendwie wegtragen aus dem Klein-Klein und dem Stress des Alltags. Mag ich total, wenn man mal sowas hören kann, was sowas ganz anderes ist.
Also die anderen habe ich mir nicht angehört und ich muss sagen, ich habe schon Lavaland, habe ich schon mit so einem gewissen Kammerflimmern gehört. Also ich erwischte mich selber bei dem Gedanken, nicht, dass wir jetzt gefährdet werden, was den Vulkan betrifft, aber dieses Zu-Ende-Denken, so hatte ich es auch gerade neulich mit einem Freund, der gesagt hat, er hat so einen Ordner, da muss er nur greifen, also den er sich so schon vorbereitet hat mit den wichtigsten Unterlagen, was ich, Versicherungen und so, falls er mal ganz schnell die Wohnung verlassen muss. Könnte ja auch was anderes sein als eine Naturkatastrophe.
Clever ist das. Ich habe das mal erlebt bei meiner damaligen Freundin, da hat es in der Wohnung gebrannt und die hatte auch einen Ordner und den hat sie mit rausgenommen. Und das war nur die Waschmaschine, die damals auf einmal in Flammen stand. Und wir mussten halt raus. Ist aber interessant wieder, weil es hat mich nicht so nachhaltig beeindruckt, dass ich jetzt tatsächlich selbst diesen Notfallordner hätte. Eigentlich ist es gut, wenn man sowas hat.
Ja, also ich habe mich schon damit beschäftigt, weil die Frau sagte dann auch, Klamotten und sowas, das ist erstmal scheißegal. Du hast auch keine Zeit, möglicherweise groß nachzudenken oder deinen Koffer zu packen. Du weißt auch nicht, wo du hin musst. Vielleicht hast du gar nicht die Kapazitäten, irgendwas mit dir mitzuschleppen. Es muss alles in einen Rucksack passen. Und weil der Podcast so gut produziert ist, ich hatte die ganze Zeit Bilder im Kopf, teilweise auch parallel recherchiert und habe mir die Gegend angeschaut und so, weil sie beschreiben auch, wie schön die ganze Gegend ist und diese Ambivalenz, dass es auch Leute gibt, anders als was du eingangs gesagt hast, die so in einem Dauerstress sind, dass es auch Leute gibt, die, da hat einer erzählt, also wenn die Erde, also in dem Ort, wo er wohnt, bebt mehrfach am Tag und er spielt dann da auch Fußball und sowas und er sagt, und wenn mal ein Tag die Erde nicht bebt, dann fehlt ihm schon was und er wird da unruhig. Also es gibt auch Leute, die haben da einfach ihren Alltag. Manche sagen, ja gut, wenn das Schicksal so will, dann holt uns der Vulkan. Aber ich lebe hier, das ist meine Heimat. Ich habe keinen Grund, das hier zu verlassen. Und dann, finde ich noch sehr spannend, haben sie im Interview auch eine italienische Psychologin, die ihren Schwerpunkt auch auf so Krisenpsychologie hat. So, ne? Und sie erklärt auch, wie die Leute verdrängen und gar nicht an solchen Notfallübungen und sowas mitmachen wollen, weil sie wollen sich nicht mit der potenziellen Gefahr auseinandersetzen. Das passiert jetzt nicht, das passiert mir nicht. Und wenn es soweit ist, mache ich mir dann Gedanken. So, also auch Leute, es gibt auch Strömungen, die sich einfach gar nicht damit beschäftigen wollen. Sehr interessant kommt, ich glaube, das ist in der vierten Episode, ein Investigativjournalist aus der Region zu Wort, der auch unter anderem Dokumente von Krisensitzungen und sowas geleakt hat, der auch nochmal die Aussage von dieser Architektin und dieser Lokalpolitikerin bestätigt und erhärtet und sagt, die ganze Region weiß nicht, was passiert, wenn es wirklich losgeht. Die Leute sind nicht vorbereitet, diese Notfallpläne werden nicht funktionieren. Sie beschreiben auch noch, dass es zum Beispiel, je nachdem aus welchem Ort du bist, es klare Verteilungsregionen gibt, was ich, die einen sollen dann nach Rom, die anderen sollen dann nach Mailand gebracht werden und so. Und die haben gesagt, die Straßen werden verstopft sein. Das ist sehr krass, was der so berichtet. Also ich fand das alles, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Puls, als ich das gehört habe. Aber ich fand es sehr spannend.
An dem Punkt dachte ich, wenn die Wissenschaftler nicht wissen, was passiert, der Zivilschutz mit 72 Stunden Evakuierungszeit rechnet und die Politiker die Situation quasi ignorieren, dann ist die gesamte Region am Arsch.
Weil es so, also ich denke mir dann, Italien ist so, kann jeder was mit anfangen? Ist das dann doch so nah? Wir reden jetzt nicht von Afghanistan oder sowas, ne? Wenn man sowas hört. Oder was ich, Südostasien oft mit Vulkanen und Erdbeben und sowas betroffen, das fühlt sich so nah an für mich. Und es ist ja auch eine Region, im Zweifel war man schon mal in Italien und hat so einen Bezug dazu in irgendeiner Form, so als Deutsche, finde ich.
Stimmt schon. War ja schon Goethe, ne? ja, ich kann es verstehen. Ich glaube, ich war einfach zu müde, als ich das gehört habe, um da mich noch so richtig packen zu lassen. Aber ich merke schon, das geht in Richtung einer Empfehlung bei dir, oder?
Also ich habe den ja durchgesuchtet. Ich habe ja alle 4 Folgen hintereinander gehört.
Also mir hätte ja ein einfaches Ja gereicht, aber okay.
Binging.
Also von mir gibt es auch eine Empfehlung. Finde ich auch cool, die Themen, die da anpacken, atmosphärisch dicht, dieses ganze Reportage-Element.
Und wir haben ja 2 Jahre recherchiert für diesen Podcast, muss man auch dazu sagen. Also es ist halt wirklich sehr, sehr aufwendig und sehr in die Tiefe gehend und trotzdem kompakt wiedergegeben.
Also auf den Spuren von Keschrau Berus sozusagen.
Ja, kann man schon sagen. Also es ist eine sehr intensive Recherche. Wahrscheinlich könnte man das gar nicht bezahlen, wenn da nicht auch noch Schüler der Journalistenschule dabei gewesen wären. Ich weiß es nicht. Also es ist eine 2-jährige Recherche und sehr gewissenhaft. Und trotzdem, wie gesagt, haben sie es geschafft, das sehr kompakt zu erzählen.
Ja.
Micha, gibt es da eine Chance, dass du den Podcast zu Ende hörst?
Eine Chance gibt es immer. Also wahrscheinlich werde ich ihn zu Ende hören. Allein schon, um das mal so durchzuspielen, auch tatsächlich, wo doch alles so reguliert ist immer und jedes Szenario in der Theorie abgebildet wird, denkt man zumindest oder ist genervt davon, wenn einen die Bürokratie selbst erdrückt, dass es dann doch immer wieder solche Felder gibt, die einfach solche Blindspots de facto sind.
Ja, also ganz klar kommen die auch zur Conclusio. Das finde ich immer ganz schön, dass sie so Zusammenfassungen machen, nachdem sie Gespräche hatten. Und sie kommen zu dem Schluss halt, dass es keinen Plan für ein Worst-Case-Szenario gibt.
Ja, da fühlt vielleicht manch einer sich wieder in seinem Klischee-Denken über Italien bestätigt. Ich glaube aber umgekehrt, dass es in Deutschland Regionen gibt, wo es das genauso auch nicht gibt. Wenn man nur an die Katastrophe im Ahrtal denkt, wo dann auch niemand zuständig gewesen sein will, das ist hier wahrscheinlich so ähnlich.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall klare Empfehlung, hört rein, schickt uns Feedback, wie ihr den Podcast fandet. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche noch. Ciao, Baba.
Ja, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Tschüss.